Wir leben im Zeitalter der Plattformen. Doch wer von Plattform spricht, meint in Wirklichkeit Marktplatz. Und dies ist meist gleichgesetzt mit Amazon. Doch wer das Thema auf einen Akteur reduziert, kehrt global über 500 Alternativmarktplätze und damit verbundene Chancen unter den Tisch. Der Marktplatzumsatz wächst bereits im zweiten Jahr in Folge doppelt so stark wie der E-Commerce. Expertise Rocks hilft dir als Direct-to-Consumer-Brand und Dropshipper gleichermaßen, dich in dieser Vielfalt zurechtzufinden. Wir platzieren dich unabhängig von Amazon und sorgen so für ein nachhaltiges Wachstum. In diesem Podcast beleuchten wir eben diese Alternativen, sprechen mit Insidern und Unternehmern, die den Schritt bereits gewagt haben, und halten dich über aktuelle Trends informiert.
Präsentation auf Marktplätzen. Ganz spannendes Thema, denn die Frage nach dem Entfaltungsspielraum, die stellt sich tatsächlich häufig und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich finde es ganz, ganz spannend, denn die Individualität, das heißt die Gestaltungsmöglichkeit, die Produktpräsentation auf den verschiedensten Marktplätzen, die fällt sicherlich sehr differenziert aus und man kann natürlich einige Vor- und Nachteile herausarbeiten. Das möchte ich auch heute in dieser aktuellen Podcast-Episode mit dir tun und wir schauen uns dazu einfach mal ein paar Vor- und Nachteile an. Fangen wir vielleicht einfach mal als Ausgangslage mit einem Online-Shop an, mit einem eigenen Brandstore an vielleicht. Denn klar, ein eigener Online-Shop, das bedeutet, ich habe natürlich die Gestaltungsfreiheit. Das heißt, das ist ein ganz großer Vorteil eines eigenen Online-Shops, denn du hast die volle Kontrolle über das Design, die dadurch entstehende Benutzererfahrung und die Darstellung deiner Produkte. Ich kann dir allerdings auch sagen, aus eigener Erfahrung, insbesondere zu Anfang, ist das natürlich diese volle Kontrolle, alles ist möglich, auch ein Ding, wo man sich gerne einmal verzettelt. Ja, das bedeutet, praktisch hätte man alle Möglichkeiten dieser Gestaltung. In der Praxis führt das dann aufgrund Unerfahrenheit zu einem Mikromanagement. Das heißt, man tut sich um die kleinsten Details und Nuancen kümmern, ob das dann am Ende schön aussieht. Ja, das ist ohnehin immer subjektiv, also relevant ist eigentlich nüchtern gesehen datengetriebene Tests, was am Ende funktioniert. Aber gerade der Unerfahrene, der zu Beginn ja selbstverliebte Webshop-Betreiber oder Dropshipper, der macht dann eben Mikromanagement oftmals. Das heißt, diese Gestaltungsfreiheit in Online-Shops, die gibt es. Allerdings, wie gesagt, sollte man sich davor hüten, denn es kostet natürlich auch eine Menge Zeit und Geld, all dieses Mikromanagement umzusetzen. Am Ende wird nicht sicher sein, dass dadurch auch mehr Verkäufe stattfinden. Also wir haben schon salopp gesagt, die schrecklichsten oder rudimentärsten Online-Shops gesehen, die gutes Geld verdienen und die schönsten, rein subjektiv empfundenen Online-Shops, die dann nicht einmal 2 Bestellungen im Monat generieren. Natürlich gibt es einen gewissen Grundanspruch von Seriosität, aber darum soll es heute auch nicht gehen. Wir möchten ja über die Gestaltungsfreiheiten und die Vor- und Nachteile im Allgemeinen sprechen. Natürlich. Fakt ist, mit einem eigenen Webshop kann ich dadurch ein eigenes Marken-Image aufbauen, im Guten wie im Schlechten. Ich kann meine Produkte individuell präsentieren und damit natürlich theoretisch zumindest meine Zielgruppe besser ansprechen. Theoretisch deswegen, weil ich eben, wie gerade gesagt, mein Handwerk verstehen muss, denn ansonsten viel hilft auch nicht viel. Also viel im Sinne von viel Gestaltungsmöglichkeiten. So, das heißt, diese Gestaltungsfreiheit, die ermöglicht es natürlich dir als Webshop-Betreiber, als Markeninhaber, das ist schon sehr wichtig, eine konsistente und dadurch auch eine ja persönliche Präsentation. Und damit kann man das Vertrauen der Kunden stärken und sich auch am Markt differenzieren, keine Frage. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität dahingehend, dass ich bei weiteren angrenzenden Marketingstrategien natürlich das Ganze auch noch einmal verkaufsstark dahingehend skalieren kann. Ja, das heißt natürlich, ich kann da mich ausleben. Jetzt schauen wir zum Beispiel auf einen Marktplatz. Nehmen wir hier zunächst einmal einen offenen Marktplatz wie eBay, weil ihn im Grunde vielleicht jeder kennt, sei es noch von den guten alten Auktionszeiten des Privatverkaufs oder vielleicht, weil er auch so einmal vorbeischaut und einen Sofortkauf tätigt. Nun, bei eBay zum Beispiel haben wir natürlich nicht die gleiche gestalterische Freiheit wie bei einem eigenen Online-Shop. Es gibt dennoch aber Möglichkeiten, seine Produkte individuell zu präsentieren. Und da möchte ich dir einige einfach hervorheben. Natürlich ist auch das nur ein Teil. Aber ich glaube, es hilft einfach auch das, schon einmal alles ein bisschen besser einzuordnen. Denn Klar ist natürlich, es gibt sogenannte eBay Templates. Das sind sogenannte Designvorlagen, die man dann in seine eigenen Produktangebote implementieren kann. Diese Templates, die kann ich natürlich entsprechend individuell gestalten. Diese Templates kann ich dann natürlich auch gestalten lassen in meinem einheitlichen Look and Feel wie in meinem eigenen Online-Shop. Das macht natürlich dahingehend Sinn, könnte also gewissermaßen zumindest im Hinblick auf Corporate Design eine einheitliche Gestaltung erreichen. Ja? Es ist allerdings auch da natürlich mit Arbeit und Kosten verbunden, denn ein eBay-Template, das muss erstmal erstellt, gelayoutet werden. Es gibt natürlich für kleines Geld eBay-Templates, nur die sind dann am Ende nicht konsistent mit meinem Webshop oder mit meiner Marke, mit meinem CI abgestimmt. Da muss man also ein Stück weit unterscheiden. Geht es mir um die Gestaltungsmöglichkeit als solche, dass ich mich eben nicht auf einen schlichten Text und ein paar Formatierungen beschränken muss? Also kann ich zum Beispiel auch Produktbilder, Videos, kann ich solche Themen mit integrieren? Also geht es mir rein um diese Option, um diese Möglichkeit, das zu haben? Oder eben nicht. Das ist diese Frage, die man da ein Stück weit abwägen muss. So, in diesen eBay-Templates kann ich also genau diese Dinge wie Bilder, Farben, Beschreibungen einbinden, auch entsprechend formatieren und damit natürlich meine Produkte ansprechender oder eben konsistent, wenn ich eine Marke, ein CI habe, präsentieren. Natürlich, das wird dann am Ende zu einer Wiedererkennung beitragen. Bei eBay zum Beispiel habe ich auch noch die Möglichkeit, einen eBay-Shop zu öffnen. Auch den kann ich in Grenzen natürlich gestalten, aber es ist schon möglich, diese Konsistenz etwas durchblicken zu lassen. Aber da ist es eben wichtig, dass man das versteht. Ich kann zum Beispiel eBay jetzt nicht vorschreiben, wie sie ihre eBay-Webseite gestalten. Das heißt, wenn man die letzten Jahrzehnte immer ein bisschen zurückgeht oder die letzten Jahre im Allgemeinen zurückgeht, wird man natürlich eine gewisse Transformation. Ja, das heißt, früher war das alles natürlich optisch anders da. Heute wird man vielleicht sogar sagen, natürlich hässlicher wie heute. Das mag auch alles sein. Also das heißt, auch diese Plattformen durchleben natürlich einen brutalen Wandel und somit wird natürlich auch nicht nur die Technologie dieses Marktplatzes konstant weiterentwickelt, sondern natürlich auch das Produktangebot und die reine daraus resultierende Visualisierung. So, Fakt ist also, die Gestaltungsmöglichkeiten durch diese eBay-Templates oder diese eBay-Shops, die sind natürlich am Ende des Tages durchaus begrenzt und deutlich begrenzter, wie ich es in einem Online-Shop habe. Natürlich, das heißt, diese ganze vollständige Kontrolle über das Design werde ich niemals haben. Das gilt am Ende des Tages natürlich für alle Marktplätze. Das heißt, ich kann mich innerhalb eines Kontextes, innerhalb einer vorgegebenen Struktur bewegen. Das ist sicherlich wirklich ein richtiger Schritt. Und auch dieser Schritt ist nicht per se Standard. Es gibt eben auch Marktplätze, da kann ich mich gar nicht wirklich ausleben. Und von dem her bietet eBay da schon so gesehen eine gute Möglichkeit. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Amazon oder genauer gesagt ein Amazon Brandshop hernehme, ja, zum Beispiel als weitere Möglichkeit, so dann haben wir nämlich diesen Brandshop. Das heißt, ein Brandshop ist etwas, ich kann als eingetragene Marke mit einer deutschen Marke zum Beispiel, kann ich mich in dem Amazon Brand Registry Programm bewerben und wenn ich da zugelassen werde, habe ich die Möglichkeit, einen kostenfreien Amazon Markenshop als einen Brandshop zu erstellen. Das heißt, das ist quasi ein Online-Shop innerhalb von Amazon. So, viele bekannte Firmen haben das auch getan. Und auch dieser Shop, dieser Amazon Brand Shop, ist am Ende des Tages dann quasi baukastentechnisch wie verschiedene Module vorzustellen. Bedeutet, ich kann natürlich gewisse Elemente reinziehen und damit kann ich mich ein Stück weit kreativ ausleben. Allerdings auch hier, analog zu eBay, in einem gewissen Korsett. Ich würde tatsächlich dazu tendieren, zu behaupten, dass die Gestaltungsmöglichkeiten dort tatsächlich bei Amazon ein bisschen ausgeprägter sind wie bei eBay. Andererseits muss man auch sagen, eBay bietet wiederum auch als Otto-Normal-Verkäufer, wenn ich jetzt keine eingetragene Marke habe, sondern vielleicht Dropshipping betreibe, einfach nur mich dort ein bisschen ausleben möchte, dort auch durch den normalen eBay-Templates, was ich mit einem ganz gewöhnlichen gewerblichen Account oder auch eben unabhängig von einer eingetragenen Marke habe, kann ich mich bei eBay vielleicht trotzdem ein Ticken schneller ausleben und verwirklichen, wie ich das vielleicht bei Amazon jetzt kann, wo ich eben die eingetragene Marke für den Brandshop brauche. Und daraus resultiert dann eben auch dieser A-Plus-Content. Das heißt, ich habe dann erst durch diese Freischaltung gewissermaßen weiteren Gestaltungsspielraum, der über das Standardlisting, was quasi mit Bild und Text ist, darüber hinausgeht. So, das heißt, ich kann natürlich als Brandshop bei Amazon meine Markengeschichte besser erzählen, da ich hochwertigere, das heißt hochauflösendere Bilder und Videos einbinden kann. Darüber hinaus auch weitere zusätzliche Themen, wie zum Beispiel Kundenbewertungen, die in Amazon gesammelt wurden, also Trust-Elemente einbauen oder auch vielleicht ergänzende Mehrwerte wie Anleitungen. So, ein Nachteil ist natürlich aber auch, auch, dass das, wie ich schon sagte, nur für die Marke verfügbar ist. Das heißt, kleinere Verkäufer oder Unternehmen, die jetzt gerade erst am Starten sind und keine Marke haben, also ein typischer Dropshipper eben zum Beispiel, der Retailing macht, und der hat eben diese Funktionen zunächst einmal nicht und müsste sich mit dem Standardrepertoire vergnügen. So, das ist also eine dieser Kehrseiten. Und denkt man das Ganze nun jetzt immer so ein bisschen weiter, wie ich mich da gestalten kann, und ich denke da ein bisschen eben weiter, kann man schon sagen, also es bleibt festzuhalten, egal ob es diesen Entspaltungsspielraum gibt oder nicht, er wird am Ende des Tages immer limitiert sein. Das heißt, man kann durchaus sagen, natürlich, wenn ich auf einem Marktplatz verkaufe, dann habe ich, wenn es gut läuft, wie wir es jetzt gerade erarbeitet haben, natürlich die Möglichkeit, dass ich mich ein Stück weit angleichen kann, meine DNA von meiner Marke, von meinem Corporate Design kommunizieren kann. Natürlich. Am Ende des Tages kann ich das aber niemals mit einem eigenen Website und mit einem eigenen Online-Shop vergleichen, und deswegen ist es eben auch da einfach eine ganz klare Sache, die ich trennen muss. Man kann also schon sagen, natürlich, ein eigener Online-Shop bietet dir viel mehr Freiheiten, aber natürlich hast du dann auch die Verantwortung für das gesamte Design und die Benutzererfahrung. Das klingt selbstredend, aber da ist wirklich etwas dran. Ich meine, Fakt ist, die meisten Online-Shops, habe ich ja schon auch eingangs von dieser Episode erzählt, neigen dazu, insbesondere wir Dropshipper, wenn wir am Anfang stehen als Unternehmer, und ich spreche jetzt nicht von gestandenen Unternehmer und Konzernen, sondern wirklich von dieser typischen, sagen wir mal, Starter-Situation, da habe ich genau das, dass ich teilweise gar nicht weiß, was meine Kunden möchten, demzufolge auch gar nicht in der Lage bin, eine sehr gute Nutzererfahrung von Tag 1 aus zu bieten. Und auch wenn permanentes Testing ohnehin zu dem Quasi-Standard gehören sollte, so ist es am Ende des Tages eben keineswegs so easy going. Ja, das heißt, das muss ich mir einfach sagen, von nichts kann nichts kommen, bedeutet am Ende von keinem Testing können auch keine Resultate kommen. So. Okay, das heißt, Fakt ist, eBay bietet zum Beispiel durch die Templates eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit, natürlich mit begrenzter Flexibilität. Amazon zum Beispiel mit seinem Brandshop erlaubt dadurch natürlich noch eine Stück weit individuellere professionelle Präsentation, steht allerdings auch nicht allen Händlern zur Verfügung, insbesondere eben Markeninhabern nur zur Verfügung, wo dann eben der klassische Dropshipper zum Beispiel eben rausfällt. Und am Ende des Tages ist es aber so, selbst wenn ich mich mitgestalten und mitverwirklichen oder einbringen kann, sind im Ganzen am Ende des Tages natürlich auch irgendwelche Grenzen gesetzt. So, damit könnte man jetzt so ein Stück weit reflektieren und sagen, okay, Fabian, was bedeutet das jetzt? Ist es jetzt für mich relevant oder nicht relevant? Wie viel Produktpräsentation auf Marktplätzen geht? Das war die eingangs tatsächlich gestellte Frage. Also, halten wir fest, gehen tut es. A, nicht immer, also nicht auf allen Marktplätzen. B, wenn es geht, garantiert immer mit einer gewissen Einschränkung. Also dieses All you can ist nicht möglich. Das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, was ich dir mitgeben kann. Ich sage dir aber auch ganz, ganz ehrlich, als mein persönliches Fazit, gerade aus Sicht von Elite Marketplacing gesprochen, ich glaube nicht, dass das für uns relevant ist, gerade auch aus Dropshipper-Sicht ist, und sogar auch nicht, wenn ich Direct-to-Consumer als Marke, als Brand mache. Weil am Ende des Tages müsst ihr einmal sagen, okay, guck mal, das sind ganz große Marktplätze, die haben wirklich sehr krasse Insights von anderen Marken, natürlich auch von Benchmarking-Brands, und am Ende des Tages wissen die meisten dieser Marktplätze schon sehr gut, wie sie ihren Shop und ihre Usability gestalten. Sie kennen auch am Ende des Tages ihre Zielgruppe. Viele dieser Marktplätze haben eben auch verschiedene Dinge, wie zum Beispiel eine Mobile-App, eine Native-App, ja, die ich dann eben für Android oder für iOS herunterladen kann. Auch das sind Dinge, die ich ja mit meinem normalen kleinen Online-Shop in der Regel erstmal gar nicht habe. Worauf ich hinaus möchte, ist, also das heißt, diese Marktplätze nehmen mir einfach auch ein Stück weit sehr viel Hinterfragen, Gestaltungsmöglichkeiten ab. Ich betrachte das per se nicht als Nachteil, gerade weil weniger mehr sein kann. Wenn ich mich weniger verzettle, fokussiere ich mich mehr auf das Wesentliche. Das ist, wenn es gut läuft, am Ende einfach der Abverkauf. Das heißt, weniger verzetteln, mehr Abverkauf generieren, mehr Umsatz generieren, was will ich mehr? Finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Das heißt, wenn man sich diese Frage reflektiert, wie viel Produktpräsentation auf Marktplätzen geht, ja, klar, es ist am Ende des Tages immer begrenzt. Persönlich finde ich das aber nicht schlimm. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich dir mitgeben möchte. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest alles unbedingt kontrollieren und du möchtest alles ins Mikromanagen, dann sind Marktplätze per se vielleicht nicht das Richtige. Wenn du sagst, ich möchte aber ortsungebunden Geld verdienen, ich möchte vielleicht ein Erfolgssortiment übernehmen, etwas, was schon bereits funktioniert, was sich am Markt etabliert hat, dann ist das doch super, dann ist der Marktplatz gut für dich, aber dann stellt sich vielleicht auch diese Produktpräsentation, die Individualität ein Stück weit in den Hintergrund. Und genau das ist mein Fazit für diese Episode. Ich hoffe, ich konnte dir damit auch so ein bisschen vielleicht deine eigene Frage dahingehend bisschen beantworten und vielleicht teilst du meine Meinung, vielleicht auch nicht. Deswegen freue ich mich über deine Kommentare. Lass es mich wissen, was dich zu dem Thema so bewegt. Nächste Woche schauen wir mal gemeinsam rein, wie du den besten Preis für das Marktplatz-Sortiment erheben kannst. Denn ich weiß, das geht über die reine Preisaufschlagskalkulation, wie wir es. Also mit wir meine ich alle, die vielleicht sowas wie Einzelhandelskaufmann oder inzwischen gibt es ja auch E-Commerce-lastigere Ausbildungs Bereiche, also alle, die so etwas mit einer Aufschlagskalkulation gelernt haben, die kommen im heutigen E-Commerce auch in allen Marktplätzen natürlich nicht mehr wirklich voran. Das Krasse ist aber, die Mehrheit aller mir bekannten Marktplatzseller wendet genau diese Logik an, also salopp gesagt, Einkaufspreis plus X Euro plus Versandkosten, Nebenkosten ist gleich mein Verkaufspreis. So, also wenn du Glück hast, wird noch die Steuer berücksichtigt. Und ich kann dir sagen, das ist viel, viel, viel zu kurz gedacht und am Ende wird es damit nicht funktionieren. Wie wir hier bei Elite Marketplacing den perfekten Marktplatzpreis finden, also mit anderen Worten, wie finden wir den perfekten Verkaufspreis für jeden einzelnen Marktplatz, der dann absatzoptimiert ist, ein ganz spannendes Thema, das gibt's nächste Woche. Deswegen abonniere hier unbedingt diesen Kanal, verpasse die nächste Folge nicht und du wirst lernen, wie ich den perfekten Preis für mein Marktplatzsortiment finde. Ich freue mich dazu und in diesem Sinne, over and out.
Dein Host und Moderator Fabian Siegler ist Mitbegründer von Expertise Rocks, Sachverständiger und Teil des exklusiven Forbes Business Council und freut sich schon auf die nächste Episode mit dir. Abonniere diesen Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung. Und für Themenvorschläge rund ums Thema Marktplatzbusiness und Direct-to-Consumer-Brands sind wir stets offen.